Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst wollen wir unseren Predigttext für die heutige Predigt lesen. Er steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir sind noch nicht ganz durch, aber wir nähern uns stark dem Ende des Kapitels. Wir lesen heute den Abschnitt ab Vers 17 bis Vers 21. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandel, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Aus den letzten Worten leitet sich auch die Überschrift für die heutige Predigt ab. Ich habe sie einmal mit die Richtung des Glaubens oder die Ausrichtung des Glaubens überschrieben. Liebe Geschwister, vielleicht ist das für den einen oder anderen in unserer Gemeinde oder auch bei den Internethörern ein Problem, zwischen den einzelnen Themen und den Predigern hin und her zu hüpfen oder manche Pause zu überbrücken, bis ein Thema weitergeht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn das für den einen oder anderen auch teilweise schwierig ist. Aber es ist im Grunde nicht gut. Ich bin mir sicher, dass wir das in dieser Gemeinde gut hinbekommen und wir haben ja technisch gesehen auch keine Alternative dazu. Aber eines ist dabei immer wichtig. Leicht wird der Übergang dann, wenn alle Predigten die gleiche Ausrichtung haben. Und genau so etwas oder so etwas Ähnliches sagt uns hier Petrus im Vers 21. Am Ende dieser Verse, dieses Abschnittes, den wir heute betrachten. Bedenkt, dass in allem eure Ausrichtung auf Gott gerichtet sein muss. Und Petrus meint damit nicht Gott den Vater alleine oder irgendeine andere der drei göttlichen Personen, sondern alle drei Personen. Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und wenn wir einmal genau in diese Passage hineinschauen, dann sehen wir, dass in Vers 17 ausdrücklich von dem Vater die Rede ist. In Vers 19 und dann auch in Vers 20 ausdrücklich von dem Sohn, der für uns das Heil erwirkt hat. Und wenn wir dann nur einen Text über unseren gelesenen Abschnitt hinausgehen, in Vers 22 ist die Rede von dem Heiligen Geist. Im Grunde eine Wiederholung dessen, was wir vorher in den Versen auch schon einmal gelesen haben. Zum Beispiel in Vers 12. Aber hier in Vers 22 wird über den Heiligen Geist geredet, dass er derjenige ist, der uns die Wiedergeburt gibt zu unserem neuen Leben. Und damit ist klar, es handelt sich bei Gott um drei Personen, meine drei Einigkeit. Und unsere Ausrichtung muss immer auf diesen Gott ausgerichtet sein oder eingestellt sein. Unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe haben nur eine Richtung, nur ein Ziel. Und damit sind wir im Grunde auch wieder voll in den Kernaussagen der Verse 3 bis 7 in diesem Kapitel gelandet. Abgerundet in dem Vers 9, wer hineinschauen mag, oft zitiert. Dort ist nämlich ausdrücklich von dem Endziel unseres Glaubens die Rede. Die Errettung unserer Seelen. Oben beschrieben als eine Zeit, in der wir Gemeinschaft haben mit Gott, so in Vers 7 zum Beispiel, und ihm Lob, Ehre für seine Herrlichkeit bringen. Dass wir ihn anbeten, durch die Offenbarung, durch Jesus Christus selbst. Es ist vielleicht einige Tage her, dass wir darüber geredet haben, aber genau in diesem Klang setzen auch hier unsere Verse ein. Lass uns nun auf unseren Text eingehen und im Folgenden die Verse 17 bis 21 einmal genau betrachten und auf sie eingehen. Und ich möchte dann in 14 Tagen, diesmal dauert die nächste Predigt nicht so lange, dann weiter die Verse 22 bis 25 betrachten und das Kapitel abschließen. Zunächst einmal jetzt aber auf den Vers 17 eingehen. Vers 17 ist für unsere Passage, für diesen Abschnitt, ein sehr wichtiger Vers. Zum einen, wie bereits angedeutet, erfahren wir etwas über Gott selbst. Und in einem Vers erfahren wir etwas über Gott, in dem wir vielleicht nicht geneigt sind, das so in einen Satz zu packen. Denn dort ist von Gott, unserem Vater, die Rede, aber ebenso auch von Gott, dem Richter. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht. Vielleicht neigen wir dazu, Gott gerne als Vater zu sehen, vielleicht eher etwas ungern als den Richter. Vielleicht etwas mit Zurückhaltung benutzen wir diesen Begriff, der uns manchmal vielleicht sogar unheimlich oder vielleicht sogar gefährlich erscheint. Nicht ganz zu Unrecht, da wir als Sünder vor jedem Hauch der Gerechtigkeit zurückschrecken. Auf jeden Fall ist als Christen unser Leben immer an diesem Vater ausgerichtet, der eben auch der Richter ist. Als Kinder richten wir uns natürlich lieber an Gott, den Vater, und richten uns an ihm aus, der uns wichtiger als alles andere erscheint. Dennoch wissen wir aber auch, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, wie wir es einige Verse vorher erfahren haben, der uns in sein Bild hinein verwandeln will und uns auch heilig machen will. Solange wir es noch nicht sind, naja, da ist das Gericht, da ist die Gerechtigkeit für uns noch etwas befremdlich. Nicht immer, aber in manchen Momenten vielleicht doch ganz deutlich. Ganz wichtig ist es hier in diesem Vers, auch die Bedeutung zu verstehen, was es heißt, dass Gott jeden nach seinen Werken richtet. Dabei geht es, ich will gleich das Problem vielleicht in diesem Vers am Anfang ausschalten, auf gar keinen Fall darum, wie ein Mensch gerettet wird. Petrus redet hier ja zu geretteten Menschen. Also er möchte hier nicht so etwas wie eine Werkgerechtigkeit aufrichten, in dem jeder nach seinem Werk gerichtet wird und wer genug und ausreichend gute Taten getan hat, Werke vorzuweisen hat, der ist dann gerettet. Das ist hier zum einen überhaupt nicht das Thema. Zum anderen sind Menschen angesprochen, die bereits gerettet sind und auch in dieser Gewissheit ermuntert, und gestärkt werden. Außerdem geht es in dieser Passage um etwas ganz anderes. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich darauf, dass wir ohne Ansehen der Person beurteilt werden. Und was meint dieses ohne Ansehen der Person nun? Vielleicht fallen uns spontan zunächst die Dinge ein, die in unserem Leben vor uns stehen. So wie es in Jakobus 2 genannt ist. Äußere Dinge, Hülle, Kleidung, Reichtum. Aber hier war Petrus vor allem auch eine Sache vor Augen. Es spielt für Gott keine Rolle, ob jemand Jude war oder Heide, der diese Nachricht von dem Evangelium gehört und aufgenommen hat. Ohne Ansehen der Person heißt, ohne Ansehen deiner Volkszugehörigkeit. Ohne Ansehen deiner Familientradition. Das heißt natürlich auch, ohne Ansehen der Schwere unserer Sünde. Hier können, ich will einmal sagen, vielleicht ortsbekannte Mörder neben dem gewieftesten, heimlichen Betrüger des Dorfes als Gerettete nebeneinander stehen, ohne Ansehen der Person. Es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Ob jemand in seinem Leben selbstständig war oder Sklave, war damals noch von viel herausragender Bedeutung vielleicht als heute. Aber auch hier hat Gott kein Ansehen der Person. Das ist eigentlich ganz logisch, denn der Mensch selbst bekommt ja erst durch Christus seine Wertigkeit, seinen Wert. Das Einzige, was einen Menschen wirklich wertvoll macht, ist seine Verbindung mit Christus, seine Erlösung in Christus. Also kein Ansehen der Person. Genauso wie wir es in Galater 3 lesen, Vers 28. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier, also freier Mensch. Da ist weder Mann noch Weib. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Der einzige Wert, den wir haben, ist in Christus begründet. Wir sind auch eins gemacht in ihm. Das ist schon ganz naheliegend, dass es dann auch kein Ansehen der Person geben kann. Es gibt kein "Ich bin in Christus" und dann aber auch noch dies und das. Und ich war ja 20 Jahre Ältester in einer Gemeinde, da muss ich ja besser sein. Und 17 Jahre habe ich dies getan und 12 Jahre das und meine Bibel 40 Mal durchgelesen und schon in der 7. Generation aus dem besten Haus. Alle sind einer in Christus. Das ist hier gemeint, damit es kein Ansehen der Person gibt. Der Vater hat es so gesetzt und so bestimmt, indem er den Sohn zum Heiland bestimmt hat. Und wie wir aus Vers 19 erfahren, bereits bevor die Erde erschaffen wurde, vor Grundlegung der Welt. Und daraus gibt sich auch etwas ganz Naheliegendes. Wenn wir auf einen Gott gegründet sind, dann sollen wir uns auch so verhalten, dass wir mehr Ehrfurcht vor Gott haben als vor den Menschen. Es muss auf andere Menschen komisch wirken. Und tatsächlich ist es auch komisch. Christen sind wie Fremdlinge auf der Erde. Sie nehmen nicht alles so ernst, weil sie wissen, dass keiner ihr Fundament angreifen kann. Christen tun bestimmte Dinge, um Gott zu gefallen. Und sie tun bestimmte Dinge nicht, weil sie wissen, dass Gott diese Dinge hasst. Wenn wir also Gott als unseren Vater anrufen, dann müssen wir automatisch auch unser Verhalten in Ehrfurcht anpassen. Wir nehmen unsere Gedanken gefangen. Wir tauschen Stolz und Arroganz gegen Demut und Sündenbekenntnisse. Und dabei spielt es auch keine Rolle, wer wir sind. Ansehen der Person gibt es bei Gott nicht. Allerdings sind seine Kinder auch wie Fremdlinge, wie Pilger, wie Wanderer mit einem fernen Ziel auf dieser Erde. Und dabei sieht uns Gott in unser Herz für die Dinge, die wir tun, und nicht unser Äußeres und nicht unsere Tricks. Er lässt sich nicht blenden. Wir können mit unserer Person nicht glänzen. Und Samuel ging einmal ein sehr beachtliches Wort. Auch er bekam den Auftrag, eben gerade nicht auf das Äußere zu schauen, sondern auf das Herz eines Menschen zu achten. Gerade in dieser Übergangszeit zwischen Saul, als Gott bestimmt hatte, dass die Amtszeit des Saul zu Ende geht, wurde ein neuer König gesucht und an Samuel ging dieses Wort. Ich lese uns aus 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Das ist Saul gemeint, ja? Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, sag mal in Klammern, und das ist ein Problem. Der Herr sieht aber auf das Herz. Auch hier sehen wir genau den gleichen Konflikt. Einerseits das Äußere, andererseits das Herz. Der Mensch sieht auf das Äußere. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir im Grunde alle dazu geneigt. Ich habe mal einen beachtlichen Satz irgendwo gelesen, in einem nicht empfehlenswerten Buch, aber dieser Satz war gut. Wir Menschen sind geneigt dazu, einen Fleck auf der Krawatte schneller zu sehen als eine Träne im Auge. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Wir lassen uns leicht blenden von den äußeren Dingen, hier in dem Fall von der Kritik, in anderen Punkten vielleicht auch von hübschem, leuchtenden, strahlenden Äußeren. Aber der Herr schaut auf das Herz. Prüft doch einmal, welche Freunde ihr mögt, weil ihr auf das Äußere achtet. Prüft auch, von wem ihr so erzählt. Beeindrucken euch die äußeren Dinge? Oder habt ihr schon eine Haltung entwickelt, mehr auf das Herz und auf den Menschen zu achten? Unser Gott tut es auf jeden Fall nur so, dass er auf das Innere, auf das Herz achtet. Betrug und Trick klappen bei ihm nicht. Genau deshalb haben ja auch die großen Männer des Glaubens manchmal nach einer Zeit langen und harten Ringens verstanden, dass es wichtig ist, ein reines Herz zu haben. Ein Herz, das vor Gott anerkannt ist oder gar von Gott gegeben ist. Und eben nicht eine reine, saubere Hülle, eine weiße Weste nach außen hin. Bedenken wir einmal, mit welcher Inbrunst David in Psalm 51 betet und ein reines Herz haben will. Wie er Sehnsucht danach hat, dass da etwas sein soll, das vor Gott Bestand hat, in das Gott hineinschauen kann. Bedenken wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch einmal die Taufe, die zwar äußerlich geschieht, aber ausschließlich das anzeigt, was innerlich geschieht. Das äußere Reinigungsbad zeigt nur darauf, was Christus innerlich gewirkt hat, nämlich Leben in einen toten Menschen zu geben. Leben, das in Christus begründet ist. Das weder äußerlich an der Taufe hängt, noch in der Taufe selbst, das in Christus begründet ist. Auch hier geht es um das Innere. Auch hier geht es darum, dass wir darauf hingewiesen werden, was Gott tut und was für ihn wichtig ist und was für ihn Anerkennung hat und gilt. Und damit sind wir den äußerlichen Dingen gestorben und hineingenommen in das Leben des Christus. Wir sind eben mit diesem Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und das eben auch nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Oder bedenken wir noch einen anderen Gedanken, dass Christus, als er auf der Erde wandelte, die äußerliche Herrschaft auf Erden stets abgelehnt hat. Selbst in den krassesten Verführungen Satans hat er klargemacht, dass es ihm nicht um das irdische Reich geht, sondern um das himmlische Reich, um das innere Reich, den inneren Tempel, wenn ich das einmal so sagen will, im Vergleich zu dem äußeren, der seinen Wert verloren hatte. Christus selbst macht uns klar, dass es um das Herz geht, um das Innere. Und so sieht Gott in unserem Leben auch nicht auf unsere fein lackierte Vorzeigehülle. Und weiterhin schließt er auch noch etwas aus. Die trügerische Gewissheit der ausgenutzten Heilsgewissheit. Es klingt ja immer wieder mal an. Manche Geschäftemacher mit dem Glauben können Gedanken entwickeln, dass man irgendein Geschäft gemacht hat und daraus dann in seinem Glaubensleben tun und lassen kann, was man will. Wer nur etwas tiefer gräbt, wird schnell entdecken, dass dies einerseits tatsächlich ein ernstes Thema in der Bibel war. Ganze Kapitel sind darüber verfasst worden. Andererseits, dass es aber auch sehr naheliegend ist, dass ein Mensch nicht weitermachen kann in seinem Leben an der äußerlichen Hülle oder an der trügerischen Gewissheit, in dem Leben zu tun, was man will, sondern dass er ein Leben in Ehrfurcht vor Gott führt. Ehrfurcht heißt nicht Angst. Wir dürfen das nicht verwechseln. Ehrfurcht ist etwas ganz anderes als Angst. Es ist aber auch nicht diese lockere Ehre, diese luftige Ehre, wie man sie zum Beispiel für Fußballstars aufbringen könnte oder für Sänger oder was weiß ich was, eben gerade so in den Trend kommt. Das ist auch eine Art von Ehre, die wir anbringen, aber es ist nicht Ehrfurcht. Ehrfurcht ist noch eine ganze Ecke tiefer. Ein Ehrfürchtiger, der wandelt, um das mal auf den ehrfürchtigen Christen zu beziehen, immer mit seinem Blick auf seine Heimat im Himmel. Er weiß, dass da mehr ist als das, was er sieht. Er weiß, dass da mehr ist, was ihn erwartet, was auf ihn zukommt. Und er weiß, dass dieser Gott so wichtig und bedeutungsvoll ist, dass die Ehrfurcht die volle Anerkennung von alledem ist, wer Gott ist und was er getan hat. Und daraus entwächst natürlich auch eine gewisse Sehnsucht. So wie jeder von uns, der mal weit von zu Hause entfernt war, Sehnsucht hat, nach Hause zu kommen. Und dann auch dankend den Weg annimmt. Und sich, je näher er nach Hause kommt, immer mehr freut. Interessanterweise ist dem Psalmisten von Psalm 119 auch eine Aussage zuzuschreiben, die ganz erstaunlich ist. Auch er formuliert: Ich bin ein Gast auf Erden. In seinem Nachsinnen über das Gesetz Gottes ist ihm klar, dass er nur ein Gast auf Erden ist. Ein ganz interessanter Bogen, Vers 19, wer das gerne nachlesen will oder notieren will, könnt ihr gerne dort einmal nachlesen. Der Gast auf Erde sehnt sich in Psalm 119 nach Wegweisung. Jedes Schild, das ihm auf diesem Weg aufgestellt ist, nimmt er dankend und ehrfürchtig an, weil es ihm nach Hause weist. Ein Gast auf Erden. Sehr interessant. Für ihn wird das Gebot zu einer Leuchte. Die Lehre wird ihm ein Licht. Zucht und Vermahnung sind ihm eine Freude und ein Weg des Lebens. So steht es in Sprüche 6. eine Leuchte, die meinen Weg leitet. Und es gibt noch viele Bilder, auch in den Psalmen darauf, dass Gottes Wort eine Leuchte ist auf unserem Weg. Interessant finde ich in Sprüche 6 eben diesen Gedanken, dass Zucht und Vermahnung ein Weg des Lebens sind. Dass eben Leben nicht in diesem sanften Gleiten, dieser äußerlichen Anerkennung, in dieser Zufriedenheit in der Welt liegt, sondern eben in der Tiefe, in diesem Blick auf das Kommende, auf die Heimat im Himmel. Bitte beachten wir auch, dass der Pilger Gott als Vater anredet. Ja, Pilger, besonders christliche Pilger, sind betende Pilger. Sie sind Kinder, die mit ihrem Vater reden und von ihm Antwort erhoffen. Am besten während des ganzen Weges. Sie sind auf ihn ausgerichtet und reden mit ihm und beten zu ihm. Kommen wir jetzt weiter zu den Versen 18 und 19. Ich möchte sie uns noch einmal kurz lesen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir Menschen haben grundsätzlich eine hohe Meinung von Gold. Vielleicht hat ja sogar jemand hier in diesem Raum Goldaktien oder Zertifikate oder echtes Gold zu Hause oder in seinem Bankschließfach. Gold ist ein Wert, der gilt als inflationssicher, als kriegssicher und stellt im Grunde die größte Sicherheit dar, die wir uns vorstellen können. Nicht den größten Wert, aber vielleicht die größte Sicherheit, die man sich so vorstellt. Vielleicht ist der Ertrag von so einem Goldbarren nicht so groß, aber er ist sicher. Wenn es darauf ankommt, kann man ihn einpacken und loslaufen. Die Bibel zählt Gold allerdings zu den vergänglichen Dingen. Und bestimmt hat das Erdbeben in Chile so manchen Goldbarren verschlungen, der heute in irgendeiner Erd- und Felsspalte vor sich hin schlummert. Und vielleicht rostet so mancher Goldtaler auch nach dem Tsunami-Unglück auf dem Boden des Meeres vor sich hin. Rein physikalisch kann Gold nicht rosten. Aber das sei hier mal auf dem Meeresboden egal. Gemeint ist ja die Vergänglichkeit für den Menschen. Gold wird tatsächlich zu den vergänglichen Dingen gezählt. Generationen lang überlieferte Wertvorstellungen haben im Grunde keinen Wert im Vergleich zu dem teuren Blut Christi, wie wir es hier hören. Der Wert dieses Blutes, der ist eben im Vergleich zu allen anderen Wertgegenständen unvergänglich. In diesen Formulierungen prallen die Endlichkeit, die weltliche bezogene Wertvorstellung und die Ewigkeit aufeinander. Vergängliche menschliche Werte stehen gegen ewiges Heil im Blut Christi. Das Ansehen von Menschen, deren Ende abzusehen ist, steht gegen das ewige Heil im Blut Christi. Man fühlt sich vielleicht, wenn man das so liest, auch einen Moment lang in einen Abendmahlsgottesdienst versetzt, in dem uns ganz besonders klar wird, dass wir erkauft sind durch das wertvolle Blut Christi, unvergänglich und allumfassend. Wollen wir weitergehen? Vers 20. Ich möchte ihn uns zunächst noch einmal lesen. Er, also Christus, war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Dieser Vers in diesem Abschnitt beeindruckt mich in einer ganz besonderen Art und Weise. Weil in sehr kurzer Form drei Dinge sehr präzise ausgedrückt werden. Einerseits wissen wir, dass Gott der Schöpfer und Durchdenker aller Dinge ist. Was wir hier von Gott erfahren, ist im Grunde ganz klar. Vor Grundlegung der Welt hat er alles ersonnen und eben auch das Heil. Und was mich auch immer wieder beeindruckt ist, dass Gott Jesus als den Erlöser für Sünden ausersehen hat, bevor noch eine einzige Sünde getan wurde. Genauso interessant ist dieser Gedanke, dass Jesus für uns offenbart wurde, als die richtige Zeit kam, nach dem Plan Gottes. Aber für uns offenbart wurde. Wir müssen Christus erkennen. Christus erkennen ist etwas Persönliches. Es hat etwas mit uns zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, was Gott vor Grundlegung der Welt, also schon lange bevor die Erde geschaffen wurde, gekannt und festgelegt hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte Christus noch auf nichts verzichtet. Er war im Himmel, Gott mit seinem Vater zusammen, war in völliger Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Erst später wird er auf die Erde kommen, wird sich entäußern, aufgeben Dinge, die er im Himmel hatte, und hier leben, um den Plan zu verwirklichen, den Gott sich zuvor ersonnen hat. Interessanterweise haben zu allen Zeiten Menschen in der Kirche diesen Christus erkennen können und sie haben ihn erkannt. Das Entscheidende dabei ist, dass alles so gewollt war. Denn die Offenbarung Christi geschieht um unseretwillen. Gott hat den Menschen bewusst so geschaffen, wie er ist. Und manchmal, vielleicht sollten wir diese Frage hier anschließen, stellt sich ja die Frage, wie war das eigentlich mit der Sünde? War das ein Fehler im System? Hat der Mensch etwas gemacht, was Gott so nicht vorgesehen hatte? Oder gar die Frage danach, hat Gott die Sünde selbst erschaffen? Ist er vielleicht gar der Urheber der Sünde? Diese Fragen werden manchmal gestellt. Und ich muss ehrlich sagen, das Gute ist, dass immer wieder gestellt werden von den Kindern, von den Jüngeren, die dann versuchen, alles irgendwo zusammenzukriegen. Und es ist ganz logisch, dass man sich dann fragt, wenn Gott einen Menschen gemacht hat, naja, hat er damit auch die Sünde geschaffen? Oder war die Sünde irgendwo ein Systemfehler? War das alles nicht geplant? Nein, ihr lieben, Christus als der Erlöser für Sünden war bereits geplant, bevor irgendjemand auf diesem Planeten gesündigt hat. Es war alles geplant. Gott war natürlich nicht der Urheber der Sünde, aber er war der Urheber des Planes, der die Sünde, die der Mensch begangen hat, teuer bezahlen wird. Sein Plan ersonnen, wie der Mensch, so wie er ist, in Sünde gefallen ist und dennoch Erlösung haben kann. Ein genialer Plan, ein früh ausgedachter Plan, ein durchgehaltener Plan, der ohne Abweichung genauso im Detail erfüllt wurde. Das lesen wir hier. Die Frage, die sich stellt, ist nicht, hat das System vielleicht einen Fehler, sondern wie wunderbar ist es, dass Gott bereits von Anfang an die Lösung geschaffen hat in Christus. Das ist eine wunderbare Erkenntnis. Da war noch nichts und schon hatte Gott eine Lösung. Da war noch nicht mal das Problem entstanden. Schon hatte Gott eine Lösung. Ich finde das besonders deshalb beachtlich, weil wir eben nicht in der Bibel in alles, was Gott denkt, und vor allem ganz wenig in das, was vor Grundlegung der Erde passiert ist, Einblick bekommen. Gott hat kein Mitteilungsbedürfnis. Er erzählt uns in der Bibel nicht alles hier und da. Es ist kein Buch, in dem er sich mal so richtig mitteilt, sondern uns eben die wichtigen Dinge mit auf den Weg gibt. Und manchmal erfahren wir eben wenig über bestimmte Bereiche. Und dazu zählt sicher auch, was vor der Grundlegung der Welt war. Das eine oder andere erfahren wir. Aber sicher würden wir vielleicht gerne mehr erfahren über das, wie es im Himmel war, wie das mit den Engeln war, was genau dort passierte, was für Überlebungen gab es, Alternativen oder was auch immer Gott bewegte. Aber daran bekommen wir keinen Einblick. Aber in manche Dinge schon. Und in die Dinge, die sich auf Christus beziehen, auf jeden Fall. Manchmal dürfen wir ein wenig in diese Zeitmaschine schauen und von den Anfängen erfahren. Und das ist heute der Fall. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, in dem hier in diesem Vers 20 am Ende, wenn ihr nochmal reinschaut, da ist eine Aussage, die wir vielleicht noch einmal bedenken sollten, nämlich in den letzten Zeiten ist Christus um unseretwillen offenbart worden. Das ist mir besonders deshalb wichtig, weil ich in den letzten Predigten, wir haben ja bisher schon zweimal im Grunde über diese Frage geredet, was hier mit den letzten Zeiten oder bei der kommenden Offenbarung Christi oder der vielleicht bereits erfolgten Offenbarung Christi, wie es in Vers 13 heißt, denn nun gemeint ist. In den letzten zwei Auslegungen und Erkenntnissen haben wir gesagt, dass da das zukünftige Kommen, die vollständige Offenbarung Christi gemeint ist. Und heute haben wir wieder eine Formulierung, die wir vielleicht dann erst einmal klären müssen. Dass Christus vor Grundlegung der Welt ersehen war, haben wir erkannt. Aber was meint, dass er in den letzten Zeiten offenbar gemacht wird? Ist damit seine Geburt gemeint oder der Beginn des Dienstes, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, die Übernahme der Herrschaft im Himmel, das kommende jüngste Gericht, bei dem er dann uns allen sichtbar erscheinen wird? Was genau ist damit gemeint hier mit den letzten Tagen? Ich will die Antwort einmal vorwegnehmen, dann ist es leichter zu verstehen, wie ich dann auch argumentiere. Im Grunde ist es recht klar, dass hier die Geburt Christi gemeint ist. Das ist Fleischwerden von Christus und das Kommen auf die Erde, so wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das bezieht sich auf das, was wir hier haben, auf die Offenbarung Christi. Und deswegen denke ich, muss man hier in Vers 20 anders als in den Versen 7 und 13 nicht die Wiederkunft Christi, sondern die Fleischwertung, also seine Geburt, deuten. Es mag vielleicht kompliziert erscheinen, ist aber aus dem Zusammenhang recht klar und doch ganz deutlich. Wir haben, wer das vielleicht heute herausgehört hat, aus Apostelgeschichte 13 einen Abschnitt gelesen, in dem Psalm 2 zitiert war. Auch da geht es darum, dass der Sohn von Gott eingesetzt wird, gezeugt wird. Auch das ist eine Rede davon, die man vielleicht in dem Zusammenhang, wie es hier beschrieben wird, ganz klar darauf beziehen kann, dass es auf die Fleischwerdung, auf das Kommen Christi, auf seine Geburt auf der Erde zu beziehen ist. Wollen wir dann vielleicht noch zu dem Vers 21 gehen? Unsere Passage hier abschließen. Ich lese uns zunächst noch einmal den Vers. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Liebe Geschwister, dieser Vers ist der Abschluss einer Passage, und das habe ich bisher noch nicht angeführt, die in der frühen Kirche wohl den Status eines frühen Bekenntnisses oder einer frühen dogmatischen Lehraussage und vermutlich sogar eines Lobgesanges hatte. Er geht davon aus, dass diese Verse, die wir heute gelesen haben, dieser Abschnitt im Grunde ein Lied, ein Hymnus der frühen Kirche gewesen war. Vermutlich haben die Christen diese Verse immer wieder vorgelesen. Kinder und Erwachsene haben die Verse auswendig gelernt und aufgesagt. Vielleicht hat man sie sogar in den Gottesdiensten gesungen. Wir wissen nicht alle Details, aber wir wissen, dass genau diese Verse immer wieder aufgesagt wurden und eine Rolle spielten in der frühen Kirche. Und unser Vers 21 bildet dazu nun den Abschluss. Er enthält einige sehr zentrale Aussagen und hält damit zentrale Aussagen des christlichen Glaubens fest. Vor allem die Tatsache, dass Christus von den Toten auferweckt wurde. Es ist und bleibt das zentrale Bekenntnis der Christen. Oft und gerne hatte ich dazu schon Römer 10, besonders die Verse 9 und 10 zitiert. Und ab und an auch mal bekannt, dass das vielleicht meine Lieblingsverse im Neuen Testament sind. Aber genauso, wenn wir in Römer 4 lesen, was wir über Abraham erfahren, gerade in den Versen 17 und 24, gerade da erfahren wir, dass Abraham glaubte, dass Gott Tote lebendig macht. Und genau deshalb war er auch bereit, seinen Sohn zu opfern. Er glaubte, dass Gott das Nichtseiende sein macht. Dass er das, was nicht ist, schaffen kann. Ein komisches Wort und eine Formulierung, die für uns ungewöhnlich erscheint. Aber ich fände es sehr gut, wenn wir uns an sie gewöhnen. Dass Gott der Gott ist, der das Nichtseiende seiend macht. Aus dem, wo wirklich nichts ist, ist nachher etwas. Schafft Gott etwas hinein. Vielleicht in diesem Zusammenhang heute einmal einen Blick auf diese ganz wichtige Aussage aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dem Auferstehungskapitel, vielleicht bekannt. Gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten, so ist doch Christus nicht auferstanden. Ja, das ist klar. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist also unsere Predigt vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. An der Auferstehung Christi liegt im Grunde alles. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, naja, dann ist er eigentlich auch kein Christus. Aber dann ist auch Predigt unnütz. Dann bringt es nichts. Es ist Philosophie, dann sind es Lebensratschläge. Dann ist es irgendetwas, was man sich clever ausdenken kann. Liebe Geschwister, unsere Ausrichtung als Christen ist immer die Auferstehung Christi. Glaube und Hoffnung sind auf Gott gerichtet, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Und so kann er auch uns aus den Toten auferwecken und Dinge erschaffen, die es vorher nicht gab. Ein anderer Glaube ist hohl, ist nichtig, ist nutzlos. Übrigens die Herrlichkeit, die Christus erhalten hat von seinem Vater, das ist die Herrlichkeit der Sohnschaft durch die Auferstehung und die Macht im Himmel zu regieren. Das ist die vollständige Erfüllung des heute habe ich dich gezeugt, indem wir in Apostelgeschichte 13 oder Psalm 2 lesen können. Die Sohnschaft, die Auferstehung Christi und die Übernahme seiner Herrschaft als geliebter Sohn Gottes. Und ich denke, dass unser Glaube und unsere Hoffnung genau darin münden. Die Errettung der Seelen durch die Auferstehung von den Toten und unsere Mitherrschaft im Himmel. Wir können diese Auferstehung nur im Vorbild von Jesus sehen. Ein Teil bleibt uns immer verborgen. Wir wissen auch nicht, wie es selbst ist, einmal zu sterben und aufzuerstehen. Darauf beruht aber unsere Hoffnung, genauso wie die Auferstehung Christi eine Tatsache ist. Genauso ist es auch unsere Auferstehung. Im Grunde hat es Petrus in Vers 3 bereits gesagt und im Folgenden begründet. Die Auferstehung Christi ist der Grund für unsere Wiedergeburt, für unseren Glauben und für unsere Hoffnung. Und gleichzeitig ist die Auferstehung auch der Richtungspfeil, der Wegweiser. Und Christus selbst ist der Weg dahin. Das ist unsere Nordung im Sinne eines Kompasses. Genau deshalb lautet die Überschrift und die Zusammenfassung dieser Verse heute auch: Der auferstandene Christus ist unsere Richtung und unser Weg. Und ich wünsche uns und bitte Gott, dass er uns auf dem Weg hält und uns nie die Richtung aus den Augen verlieren lässt. Amen.